Der Text der heutigen Lesung steht im 2. Timotheus, Vers 6, 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben.
Herzlichen Dank. Ihr habt eine tolle Gesangstruppe hier. Für mich sind so Lobpreislieder, ich brauche dann gar keine Predigt mehr. Und trotzdem soll ich noch was sagen oder darf etwas sagen, aber ich kann da nicht genug von bekommen. Ja, wir haben heute ein Thema, das hat auch mit Erntedank zu tun. Und es weist sozusagen darauf hin, inwieweit wir in allen Bereichen unseres Lebens Gott eigentlich dankbar sind. Das Wort Dankbarkeit kommt uns manchmal schnell über die Lippen, wenn wir zum Beispiel Erfolg haben. Wenn wir etwas durchsetzen konnten, wenn wir an der richtigen Stelle waren und etwas bewegt haben und erfolgreich waren, dann sagen wir schon mal Dankeschön. Aber wenn jeder von uns mal so ein bisschen weiter nachdenkt, was seine Dankbarkeit angeht, dann merken wir oft, dass wir mehr Forderungen haben, Bitten haben, anstatt für das zu danken, was wir täglich haben können, beziehungsweise was wir täglich geschenkt bekommen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ein denkender Mensch ist ein dankender Mensch. Wenn du mal über dein Leben nachdenkst, was Gott so alles durch dich bewirkt hat, dann wirst du natürlich sagen, natürlich bin ich dankbar dafür. Aber auf der anderen Seite erleben wir, und ich schließe mich da vollkommen mit ein, auch Situationen in unserem Leben, wo wir wirklich nicht dankbar sind, sondern wo wir die Frage gestellt haben, wo bleibt da eigentlich Gott? Jeder von uns hat ja in seinem Leben sogenannte geistliche Baustellen, kennt ihr das? Baustellen sind so Sachen, die sind ganz toll, besonders wenn sich jeden Tag an so einem Bau was verändert. Dann finden wir das gut, wenn sich so ein Bau weiterentwickelt und wenn es dann in die Endphase geht, wo man dann vielleicht einziehen kann. Aber ich habe selbst die Erfahrung gemacht, es gibt, wenn ich das mal so übertragen darf, auch Baustellen, geistliche Baustellen in unserem Leben, die wir in gewisser Weise gut im Griff haben und gut geortet haben, aber es gibt immer noch so einen Rest. Jeder, der gebaut hat, weiß das. Es gibt immer noch so Restarbeiten, die man irgendwie nicht mehr vollendet. Kennt ihr das? Da gibt es noch so irgendwelche Ecken, die sind nicht bearbeitet. Da sagt man immer, ach, das mache ich morgen oder nächsten Monat und dies und jenes. Da bleibt immer noch irgendwie so ein Rest. Ich selbst habe das bei meinem Haus erlebt und ihr könnt vielleicht auch davon ein Lied singen. Restarbeiten. Ich glaube, dass jeder von uns, wenn wir das Wort, was wir gerade gehört haben, wo Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so meine Kämpfe sehe, dann kann ich das nicht immer so sagen. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Vielleicht würde ich auch sagen, naja, man muss demütig sein, ne? Demut ist ganz wichtig. Nicht? Im Leben ist es zwar so, alle heißen Hartmut, Helmut, aber keiner heißt Demut. Insofern ist es immer ganz, ganz wichtig, dass wir diese Dinge mal ganz neu beleuchten. Keiner von uns würde sagen, naja, dass bei mir alles in meinem Leben, auch in meinem geistlichen Leben, alles so rund läuft, das kann ich nicht sagen. Die Frage, die sich mir aber stellt, ist, woran liegt das vielleicht? Liegt es daran, dass wir Gott zu wenig zutrauen? dass wir hier und da von ihm auch mal enttäuscht worden sind, dass wir Wünsche gehegt haben, dass irgendwas gelingt und plötzlich so ein anderer Weg eingeschlagen wurde mit uns. Und da gibt es bestimmt Dinge, die wir da nicht verstanden haben und wo wir immer noch so in der Fragestellung sind, warum? Warum, weshalb, wieso? Wir haben ja in diesem Leben, ihr Lieben, viel zu kämpfen. Und gerade wenn wir so die letzten Wochen und Monate uns anschauen, dann gab es ja viel Kampf. Und viele haben erlebt, was ein Existenzkampf ist. Viele Menschen haben vielleicht auch erlebt, was ein Überlebenskampf ist. Viele von euch haben vielleicht auch erlebt, was ein Erfolgskampf ist. Es gibt überall Kämpfe und wir müssen uns tagtäglich mit Dingen rumschlagen, die für uns manchmal regelrecht ein Kampf ist. Warum ist das so? Warum ist das so? Und warum sagt Paulus hier, ich habe einen guten Kampf gekämpft? Ich kann das gar nicht verstehen. Als ich die Predigt vorbereitet habe und den Text mir ausgesucht habe, was soll das? Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Der Apostel Paulus, der so schwach war, der oft krank war, der manches nicht bewegen konnte, weil er eben eingeschüchtert war, der sich viel mehr gewünscht hat. Warum kann der sagen, ich habe einen guten Kampf gekämpft? Ist das nicht ein bisschen arrogant? Ich glaube, wenn wir das so lesen, dann kann man schon zu dieser Antwort kommen. Aber ich denke, es ist etwas ganz, ganz anderes. Und ich will euch versuchen, das mal deutlich zu machen. Ich glaube, dass Jesus mit jedem von uns einen Plan hat, den er verwirklichen will. Das hören wir ja immer. Und die Frage ist immer, ob wir uns auf diesen Plan einlassen können. Ich möchte es deutlich machen an einer Sache, die vielleicht ganz praktisch wird, eine Sache aus dem Sport. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, es gab mal jemand, der war Turner am Reck. Die Sportfreaks unter euch, die wissen gleich bestimmt, wen ich meine. Ich versuche ihn jetzt nur mal so ein bisschen vom Äußeren zu beschreiben. Er war klein, hatte so kräuselndes Haar, so eine Art Dauerwelle. Und eine Hornbrille auf. Und war ein sehr erfolgreicher Turner. So, Frage, habe ich auch noch nie gemacht. Wisst ihr, wer das ist? Fabian Hambüchen. Der kleine Mann am großen Reck, der einige Menschen fasziniert hat und so hingerissen war von seinem Sport, dass er eines Tages mal gesagt hatte, ich möchte gerne bei Olympia die Goldmedaille gewinnen. Die Goldmedaille gewinnen. Die Leute, die um ihn herum standen, die sagten, naja, klein, aber fein. Aber ob der das schafft, das wage ich zu bezweifeln. Er hat zwar einige Meisterschaften gewonnen, letztendlich war er sehr erfolgreich, und hat einige Medaillen geholt und plötzlich haben auch einige Funktionäre gesagt, Sportfunktionäre aus ihrem Fach, ja, wir werden ihn mal zu Olympia schicken. Wir schicken ihn einfach mal hin. Er hat gute Bewertungen, er hat sich gut bewiesen, warum soll er denn nicht mal hin? Und so schickten sie diesen kleinen Mann mit Hornbrille, kräuselndem Haar zu Olympia. Und was geschah? Er gewann, er war ja auch nur 1,63 groß und wog 62 Kilo. Und was passiert auf dieser Olympiade? Es passiert Folgendes, er gewinnt Bronze. Bronze. Ist das nicht toll? Alle waren begeistert. Er sagt, Mann, der hat's drauf. Der kann was. Und ich habe das in seiner Biografie gelesen. Und als man ihm gratulieren wollte und sagt, Mensch, da hast du doch wirklich was abgeleistet, das erste Mal dabei und schon Bronze. Einige hätten gesagt, dabei sein ist alles, wenn sie unter ferner Liefen laufen. Dabei sein ist alles. Ich habe einen Freund gehabt, der hat einen Marathonlauf gemacht in Hamburg. Und als der ins Ziel gekommen ist, waren schon alle Kameras abgebaut. Zelte waren abgebaut, da kam er an, aber er sagte, dabei sein ist alles. Und dieser junge Mann gewinnt Bronze. Und anstatt fröhlich zu sein, dankbar zu sein, alle fielen ihm um den Hals, weil er so eine große Leistung abgegeben hat, war er total unzufrieden. Unzufrieden. Im wahrsten Sinne des Wortes, er hatte schlechte Laune. Er konnte sich an dieser Medaille nicht freuen. Warum? Weil er sich ein anderes Ziel gesetzt hat. Und er hat das Ziel im Auge gehabt und wollte es verfolgen. Was sind deine Ziele? Oder anders gesprochen, wie viele Ziele hast du schon verfehlt? Weil du das Ziel aus den Augen verloren hast. Das ist eine Frage, die ich mir auch oft selbst stelle. Was für Ziele hast du? Bei Fabian Hambüchen war es so, letztendlich, er wollte noch mal ran. Er wollte noch mal ran. Und beim zweiten Mal bei Olympia bekam er, ich verkürze das, die Silbermedaille. Was ist das denn? Silber. Der war immer noch unzufrieden. Er konnte sich nicht freuen, das hat er in so einem Interview gesagt, er konnte sich nicht freuen, weil er sich ein anderes Ziel gesetzt hat. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Wir alle haben sozusagen auch Ziele und manchmal, wenn wir diese Ziele nicht erreichen, dann sagen wir, Mist, hat es nicht gebracht. Kennst du das in deinem Leben? Dann gibt es immer die Möglichkeiten, dass man sagt, okay, bis hierher habe ich es gebracht, jetzt gebe ich auf, hab keinen Bock mehr. Und die Freunde und Bekannten, die ihn gefeiert haben, haben es nicht verstanden, warum er sich nicht an Silber erfreuen konnte. Und hinzu kam in seiner Person, und deswegen finde ich das ein sehr schönes Bild, nach der Silbermedaille, die er geholt hat, war es so, dass ihm so ein bisschen die Luft ausging. Warum? Weil er körperliche Blessuren davongetragen hat. Er hatte sich eine Schulterverletzung zugezogen, er war mental nicht so drauf, hat sich die Frage gestellt, ach, das bringt sowieso nichts. Und dann kamen, wie gesagt, diese körperlichen Eingeschränktheiten kamen dazu und er war down, er hatte keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das von meinem Leben. Viele haben das vielleicht auch erfahren, wenn sie manchmal so Misserfolge haben, obwohl sie erfolgreich waren. Entschuldige bitte, Bronze und Silber, das ist doch was. Er konnte sie nicht erfolgen. Er hatte ein anderes Ziel. Die Frage, was hast du für ein Ziel im Leben und bist du dieses Ziel richtig angegangen? Oder hast du das Ziel schon aus den Augen verloren? Läuft nur noch so beiläufig. Wie gesagt, bei ihm war es dann so, dass er letztendlich nicht mehr wollte. Und das Schöne aber war, dass sein Vater, ich weiß nicht, ob das die meisten von euch wissen, sein Vater war der Trainer. Das muss ich mal vorstellen. Der Vater war der Trainer. Manchmal sind so Vater-Sohn-Verhältnisse ganz schwierig. Er hat ihn versucht zu ermutigen, aber er hatte keinen Bock mehr. Er hat gesagt, es bringt nichts mehr, das. Aber der Vater war so überzeugt von seinem Sohn, dass er es packen kann. Trotz der Einschränkung, trotz der Schulterschmerzen, die er hatte und vieles andere mehr, was sich im Laufe der Zeit so angesammelt hat. Er wollte nicht mehr, trotzdem hat sein Vater ihn ermutigt, mach es. Und hat an ihn geglaubt und hat gesagt, du schaffst es. Solche Väter finde ich spitze, die ihre Kinder ermutigen und sagen, du schaffst es. Es gibt natürlich auch andere Urteile. Ich weiß nicht, ob du das selbst mal erfahren hast oder vielleicht im Bekanntenkreis, dass man sagt, das bringt sowieso nichts. Lass es sein. Hat doch nichts. Bringt doch keinen Gewinn. Solche Aussagen gibt es auch und die können für ein Leben von jungen Menschen manchmal sehr, sehr ausschlaggebend sein, wie sie sich weiterentwickeln. Deswegen sind wir Menschen, die andere ermutigen. Das ist die Frage. Der Vater hat die Diskussion mit seinem Sohn gewonnen, so könnte man sagen. Und hat ihn so fit gemacht, dass er sich wieder darauf eingelassen hat. Er sagt, gut, ich mach's nochmal. Nun hat dem Motto, alle guten Dinge sind drei. Aber groß motiviert war er nicht. Und dann hat er es geschafft. Er holt die Goldmedaille. Die Goldmedaille. Ihr Lieben, wenn ich dieses Bild gebrauche, dann möchte ich sagen, es gibt viele Dinge in unserem Leben letztendlich, wo wir vielleicht mehrere Anläufe machen müssen. Wenn das alles so klappen würde mit dem Segen, ich weiß nicht. Manches fordert, da fordert uns Gott heraus und da müssen wir manchmal auch im wahrsten Sinne des Wortes ins Trainingslager. Viele Menschen tun viel für ihre äußere Fitness, das ist auch gut so. Ich fahre auch zum Beispiel Fahrrad, aber mit Unterstützung, weil ich weiterkommen möchte. Und weil bei manchen Kilometern mir manchmal die Luft ausgeht, auf Deutsch gesagt. Insofern, aber ich mache was. Ich mache was. Und ich glaube, dass es so ist letztendlich, dass Jesus dich und mich in Bewegung bringen möchte. Es gibt einen geistlichen Sport, der deinem geistlichen Leben gut tut, wenn du es umsetzt. Und wenn du die Dinge umsetzt, dann wirst du dich auch wohlfühlen, wirst du dich auch gut fühlen. Und das konnte Paulus sagen. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Merkt ihr, was dahinter steht? Paulus sieht seine Begrenzung und er ist auch von anderen, haben ihm das auch deutlich gemacht. Lohnt sich das, dieser Einsatz, das, was du alles so gefahren hast, bringt das was? Einige haben ihm das deutlich gemacht, seine Schwachheit, seine Dinge, die nicht so gut gelaufen sind im geistlichen Leben. Und trotzdem sagt er, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Das heißt auch, er hat nicht mit unlauteren Mitteln gearbeitet. Das konnte Hambüchen auch nicht. Die Regeln waren festgesetzt, die waren festgelegt. Und ich glaube, wenn wir in unserem geistlichen Leben vorwärts kommen möchten, dann ist es ganz wichtig, dass wir nicht mit unlauteren Mitteln arbeiten, um uns sozusagen nach vorne zu hieven. Paulus war so ein Mensch. Natürlich hatte er eine Menge zu sagen. Natürlich hat er auch eine Menge bewegt. Aber er hat nicht mit unlauteren Mitteln gearbeitet. Deswegen die Frage, wie arbeiten wir eigentlich in unserem Leben? Manchmal ist es so, dass man sagt, ja, man muss 5 Grad sein lassen, nicht? Aber ich glaube, das ist nicht so, sondern es ist wichtig, dass wir klar, auch mit unseren Defiziten, auch mit den Dingen, die nicht so rund laufen, dass wir da vor Gott bestehen können, vor Jesus bestehen können. Und das ist für mich befreiend. Und wenn ich hier und da mal das Ziel nicht erreiche, dann sage ich, aber ich bin doch dabei gewesen. Ich bin doch dabei gewesen. Das ist das, was ich dir wünsche. Dass du vielleicht mal anfängst zu arbeiten, dass du vielleicht mal anfängst, Dinge anzugehen, wo du immer meinst, ach, das bringt so nichts mehr. Das lasse ich mal liegen. Das nennt die Bibel auch geistliches Wachstum. Und was ich dir heute Morgen sagen möchte, das geistliche Wachstum hört nicht auf. Das ist nicht die Frage, dass man sagt, ich bin Rentner oder was weiß ich, jetzt bin ich genug gewachsen. Nee. Paulus hat das mal so beschrieben letztendlich, das hat er im Timotheusbrief gesagt, das gute Werk, was er in euch angefangen hat, das will er vollenden. Das heißt, bis zum Tode hin. Und das finde ich großartig. Das heißt mit anderen Worten, Christen werden nicht arbeitslos. Sondern es gibt immer was zu tun. Und wenn du mich fragst, ich habe ja nun auch diese ganze Corona-Geschichte erlebt. Und für mich war das ja so ein, wollen wir mal sagen, von 100 auf 0. Aber ich kann dir sagen, mir ist nicht langweilig geworden in der Corona-Zeit. Ich habe versucht, in Bewegung zu bleiben. Ich habe versucht, die Dinge anzugehen. Ich habe versucht, dass mir Jesus deutlich macht, was er gerne sich von mir wünscht. Und das ist auch mein Gebet. Ich weiß nicht, wie du betest. Aber ich habe noch Termine. Meine Kinder beschweren sich schon immer. Seit du Rentner bist, hast du gar keine Zeit mehr. Weil ich mich so freue auf Menschen, mit denen ich beieinander sein kann, auch denen ich etwas sagen kann, wie heute Morgen im Gottesdienst. Ich hoffe, es gelingt mir. Aber Menschen sind in Bewegung. Und wenn du gut in Bewegung bist, dann ist es wichtig, dass du dann auch an die Dinge rangehst. Und dann redet Paulus von der Krone. Du und ich, wir sind ja alles gekrönte Häupter. Weißt du das überhaupt? Also nicht zu verwechseln, ich habe einen in der Krone, sondern wir sind alles Kronenträger. Weil Gott uns, die Jesus uns so liebt. Mir wird das so deutlich in der Mannschaft, die Jesus um sich versammelt hat, die Jünger. Das waren zum Teil doch, ich sage das mal, entschuldigt, dass ich so grob bin, manchmal auch so geistliche Pflegefälle. Aber Jesus hat sich ihrer angenommen. Er hat sie gefordert, er hat sie gefördert und sie durften viele Dinge erleben, die sie vorher nicht für möglich gehalten haben. Der Einsatz, den sie gebracht haben, hat sich gelohnt. Und genau das Gleiche ist letztendlich auch Paulus, hat er auch erfahren. Deshalb war es nicht arrogant, sondern er wusste, er hatte die Gewissheit, dass Gott ihn sieht und dass er ihm sozusagen Gnade und auch Barmherzigkeit zugesprochen hat. Paulus hat nie behauptet, dass ihm alles gelungen ist. Nie. Und wir würden das auch nicht sagen, dass uns alles gelungen ist. Aber wenn er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, dann sagt er aus, ich habe alles gegeben, was du Gott mir zur Verfügung gestellt hast, an Möglichkeiten, an Dingen. Was heißt das übersetzt? Wenn Gott uns alle Möglichkeiten gegeben hat, Jesus uns alle Möglichkeiten gegeben hat, sind wir dann bereit, uns ihm auch auszuliefern mit den Möglichkeiten, die wir haben? Muss sich jeder selbst fragen. Also ich für meine Person kann nur sagen, da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Aber das Schöne ist, dass Gott dir und mir das schenken möchte, dass er letztendlich bereit ist, uns vorzubereiten auf das, was ganz, ganz wichtig ist. Die Welt hat andere Maßstäbe. In dieser Welt müssen wir uns immer beweisen, nicht? Politiker, haben wir jetzt auch gerade gesehen, machen Wahlkampf, um auf ihre Person aufmerksam zu machen, wollen was bewegen. Musst du dich immer beweisen. Wir brauchen uns nicht beweisen, sondern wir müssen nur da sein. Und richtig hören, damit er uns den Auftrag ins Ohr flüstern kann. Und dann können wir losgehen. Uneingeschränkt. Auch nicht eingeschüchtert. Sondern sagen, was Gott uns aufs Herz legt, was Jesus uns aufs Herz legt. Und das ist das Schöne und das ist Gnade. Weil Jesus sich durch uns benehmen möchte. Kürzlich habe ich einen Freund besucht, der sehr krank war und wo das Leben also absehbar war. Und ich kannte ihn, ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Und ich bin dann in den Ort gefahren, wusste aber nicht genau die Straße, wo er wohnte. Und dann habe ich einen Passanten gefragt, können Sie mir mal sagen, woher so und so wohnt. Es war ein kleines Dorf, da kennt jeder jeden. Und dann sagte mir diese Frau, die ich fragte, ach, Sie meinen den Christen? War scheinbar der einzige Christ da im Dorf. Sie meinen den Christen? Und dann sagte sie, ja auch, das ist ein guter, ja, der wohnt da und da. Konnte in den letzten Jahren nicht mehr so viel bewegen. Aber ich glaube, der hat noch eine Menge zu beten gehabt. Eine Menge beten. Und wenn du den angeguckt hast, ihr Lieben, das, ich bin ja immer so ein bisschen so ein emotionaler Mensch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal sollten wir emotionaler sein. Also wir müssen die Realität noch wahrnehmen, aber manchmal müssen wir auch emotional sein. Aber wenn ich den anguckte, entschuldigt das Wort, der hatte immer Pipi in den Augen. Aber nicht, weil er traurig war, sondern er war so freudig und fröhlich, weil er wusste, was Jesus für ihn alles getan hat und gewirkt hat. Dem guckte Jesus durch alle Knopflöcher raus. Der war schon über 80, aber geistlich fit wie ein Turnschuh. Und er konnte sagen, ich bin erlöst. Ich habe Jesus. Ich habe die Krone. Ich glaube, ihr Lieben, wenn wir so an die Dinge des Lebens herangehen, die uns manchmal Mühe bereiten, dann haben wir, glaube ich, einen ganz anderen Ansatz. Nämlich einen geistlichen Ansatz. Dass wir sagen können, ja, wir wollen dieses und jenes bewerkstelligen, aber mit Gottes Hilfe. Deswegen war Paulus nicht arrogant, nicht überheblich, sondern er wusste das in seinem Herzen und dadurch kam er in Bewegung. Und das wünsche ich euch auch. Und wenn ich nächstes Mal komme, dann machen wir es so, dass wir so einige Zeugnisse mal so einbauen hier, was Gott in einem Leben so bewegt hat. Das wird mich freuen. Da habe ich Spaß dran. Ich hoffe, du auch. Amen.